rückblickend sagen, in dieser Angelegenheit war die Leitfrage, worauf sich denn eigentlich so jemand wie dieser Alcuin bezogen hat, wenn er Karl dem Großen in Aussicht stellt, er könnte so etwas wie ein neues Athen begründen. Und da haben wir einerseits die Erwähnungen von Platon und von Aristoteles und von gewissen Disziplinen, wie der Rhetorik, der Grammatik und dieses sogenannten Systems der freien Künste. Auf der anderen Seite haben wir die ihm wirklich zur Verfügung stehenden Texte und Autoren, durch die jene Erwähnungen zum Beispiel von Platon und Aristoteles getragen werden, ja überhaupt erst möglich sind. Und da, als solche Autoren, habe ich Ihnen vor allem Augustinus und Boetius genannt. Das sind Autoren, die im 5. und 6. Jahrhundert gelebt haben und deren Schriften und Lehren aber in einer völlig anderen Kultur, in einem völlig anderen institutionellen Rahmen überliefert worden sind, ins 8., 9. Jahrhundert, als in dem Rahmen, in dem sie selber geschrieben und gelehrt haben. Geschrieben und gelehrt haben die in völlig anderen Situationen. Der eine sozusagen, na gut, über den sprechen wir noch ein bisschen, über den Augustinus, aber dann zuletzt sozusagen als ein bedeutender Kirchenmann, zuletzt, und der andere eigentlich als ein Politiker, nicht? In diesem Römischen Reich, von dem er geglaubt hat, dass es noch so richtig weiter existiert zu einer Zeit, wo man von außen sagen würde, da ist die Sache schon am Einstürzen gewesen. Also das ist der eine wichtige Punkt gewesen. Der andere hat die Frage betroffen, wie diese verschiedenen Rückbezüge auf die klassische Antike selbst miteinander vermittelt sind, wie die sozusagen in der Originalsituation zueinander gestanden haben. Und dazu habe ich Ihnen eben ein paar Gedanken zu den Philosophien von Platon und Aristoteles mitgeteilt, vor allem zu dem Verhältnis von Philosophie, Rhetorik und Wissenschaft im weitesten Sinn. Das sind wichtige Gedanken, das ist ein wichtiger Hintergrund, weil man nur dadurch eine Vorstellung davon bekommen kann, warum überhaupt unter solchen Titeln wie Dialektik, Rhetorik oder so Philosophie verhandelt werden kann. Und im Speziellen haben wir dann zuletzt bei Aristoteles über diese besondere Prägung des Wissenschaftsbegriffes gesprochen. Wissenschaft, ganz allgemein gesagt, als organisiertes, begründetes, verallgemeinertes Wissen. Also Wissenschaft ist eine besondere, eine besonders hochentwickelte und kultivierte Art des Wissens. Es gibt auch andere Arten des Wissens. Wissen beginnt dort, wo jemand einfach zum Beispiel zufällig eine Beobachtung gemacht hat, die er dann zum Beispiel als Zeuge in einem Prozess wiedergibt. Also wo er sich sozusagen auch nicht dagegen oder sie sich dagegen auch nicht wehren konnte. Nicht? Ich war der, der auf der Straße gegangen ist, wie das Auto oder wie die Straßenbahn, wie die Dame Mary Carr unter die Straßenbahn geraten ist zum Beispiel. Und, so. Und da habe ich nichts dazu getan, ich weiß es. Und bei Gericht werde ich dann danach befragt und wird dieses Wissen aus mir herausgezogen. Das ist die niederste Form von Wissen, die es überhaupt geben kann. Nicht? Also, wo es sozusagen zufällig einfach stattfindet. Und dazwischen liegt dann eine ganze Menge, bis man zu der höchsten Form des begründeten, verallgemeinerbaren und in einen Zusammenhang gebrachten Wissens kommt. Das ist Wissenschaft. Und da haben wir gesagt, denkt man zurück an diesen Gedanken bei Plato, mit der Sonderstellung dessen, was eine Kunst im Allgemeinen gegenüber einer Fertigkeit ist und dass da eben eine intellektuelle Investition beansprucht wird. Und insofern könnte man sagen, ist die Wissenschaft eben auch eine Kunst, eine hochentwickelte und reflektierte Fähigkeit. Und das, habe ich gesagt, ist auch bei Aristoteles so, aber bei Aristoteles kommt etwas völlig Neues dazu, einfach wird noch dazu addiert, nämlich, dass man die Wissenschaft auch abstrakt und in Ablösung von einem Träger, der eine bestimmte Fertigkeit bis zur Kunst kultiviert hat, betrachten kann, unabhängig von einem solchen Träger, nämlich abstrakt als ein sprachliches Gebilde von einer bestimmten Art, die man beschreiben kann. Also das kann man angeben, welche Bedingungen dieses sprachliche Gebilde erfüllen muss, damit es eine Wissenschaft ist und nicht zum Beispiel ein Gedicht oder ein Witz oder ein Werbeslogan. Ein System von Sätzen, die auf eine bestimmte, strenge Weise geordnet sind. Das wissen Sie ja alle, dass, was da hier mit bestimmter, strenger Weise gemeint ist, hauptsächlich sogenannte deduktive Beziehungen sind. Dass eben die Sätze in Beziehungen zueinander stehen, wo sie auseinander erschlossen werden können. Und dass das was mit dem Gedanken des Beweisens zu tun hat. Also dass eine Wissenschaft etwas ist, von vornherein so organisiert ist, das feststellt, wie man sogenannte Beweise führt. Also da könnte man sagen, liegt vielleicht der Ansatz zu einer Spannung, Wissenschaft als Kunst, als individuelle Kompetenz einerseits, andererseits als ein solches abstraktes sprachliches Gebilde. Da gibt es sehr komplexe Beziehungen, wo zum Beispiel zum Vorteil der Rhetoriker in diesen Zusammenhängen ja immer ausschlägt, dass die Beherrschung der Sprache selbst eine Kunst ist. Also dass, wenn man die Wissenschaft als eine bestimmte Sprache versteht, die eine bestimmte Struktur hat, dass es dadurch ja dann erst recht wieder in das Gebiet sozusagen einer bestimmten Kunst, nämlich der Rhetorik, hineinfällt. Also Wissenschaft, Rhetorik, Philosophie sind drei Agenturen, die hier eng miteinander zusammenhängen. Das werden wir vor allem dann in Bezug auf den Humanismus in der frühen Neuzeit sehen, wo der sozusagen dadurch bestimmt ist, dass diese Verhältnisse sich wieder mal ändern. Also die Änderung in diesen Beziehungen zwischen Wissenschaft, Philosophie und Rhetorik, nicht? Das sind die großen Veränderungen, die da in Wirklichkeit stattfinden. Die Frage der aristotelischen Wissenschaftsauffassung selbst, die ich da jetzt angesprochen habe, das wird für uns erst in einem etwas späteren Stadium der Vorlesung virulent werden, also noch bevor wir über den Humanismus reden, natürlich im Hochmittelalter. Und jetzt bin ich dann aber letztes Mal nicht ganz fertig geworden und wollte so quasi dann noch ein paar ganz kurze Anmerkungen zur spätantiken Philosophie machen. Wir werden uns ja auch heute mit einem Text beschäftigen, der in diese Spätantike eigentlich gehört. Da ist wichtig, dass das Werk des Aristoteles, also das Erste, das wissen Sie sowieso, ist, dass mit Aristoteles die antike Philosophie nicht aufhört. Ne? Aber Aristoteles ist schon im ganzen Verlauf der späteren Antike ein maßgebender Autor gewesen. Was aber nicht heißt, dass er nicht immer schon kritisiert worden wäre. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass die aristotelische Philosophie sozusagen schon in der nächsten Generation von Aristotelikern, also sozusagen von seinen eigenen Schülern in seiner eigenen Schule sozusagen immer Gegenstand von Kritik gewesen ist. Das sind aber verschiedene Arten von Kritik. Also da gibt es, oder sozusagen verschiedene Arten, nicht, das ist nicht immer nur Kritik, sondern auch Abweichung, ganz einfach. Es gibt ja auch sowas wie ein Abweichen von einem bestimmten Vorbild, das sozusagen ohne eine kritische Auseinandersetzung einfach so erfolgt, mehr so im Sinne einer Verschiebung oder etwas. Also als so eine Verschiebung könnte man zum Beispiel sehen, dass im Rahmen aristotelischer Fragestellungen und auch eines aristotelischen Stils in der Philosophie sozusagen die Erkenntnisfragen, ich habe Ihnen das ja letztes Mal ein bisschen versucht klarzumachen, dass die bei Aristoteles eine ganz andere Stellung haben als in unserer Philosophie, dass die schon in der späten Antike ein bisschen prominenter werden. Vor allem gibt es aber natürlich Kritik im Sinne des Bezugs auf einzelne Probleme, auf einzelne Thesen des Aristoteles. Nicht? Also Ja, zum Beispiel seine berühmte Definition des Ortes oder so. Das sind oder andere Punkte, wo sehr früh schon erkannt worden ist, dass da Probleme drinnen liegen oder dass die nicht wirklich haltbar sind. Oft ist aber mit dieser Erkenntnis, dass so ein Gedanke nicht haltbar ist, keineswegs sozusagen einhergegangen die Entwicklung eines alternativen Gedankens. Ja? Also oft ist das einfach nur Kritik und die Kommentatoren schreiben dann, die Meinung des Aristoteles ist, es verhält sich so und so, dagegen spricht das. Aber bis auf Weiteres bleiben wir bei der Meinung des Aristoteles. Das ist sehr wichtig, das ist auch in der mittelalterlichen Philosophie dann wichtig, dass man das als eine Form der Auseinandersetzung mit einem Autor betrachten kann, dass man feststellt, was alles sozusagen fragwürdig oder unstimmig ist an der Sache. Man schreibt es einfach hin, aber ohne, dass man die Sache deswegen verwirft. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Das steht hinter ein bisschen, das ist ein kleiner Aspekt in der Bedeutung eines Begriffs, der in den literarischen Gattungen der mittelalterlichen Philosophie eine große Rolle spielt, des Begriffs der Summe. Na? Also eine Summe bezeichnet unter anderem auch, also nicht nur sozusagen eine abschließende Gesamtdarstellung einer Sache, sondern bezeichnet auch mit dem Wort, wird auch bezeichnet, das additive Element, ne? Dass man sozusagen verstehen lässt, solange es überhaupt noch steht, aber wann das vielleicht nur mehr auf einen von ursprünglich 27 Pfeilern ist oder so. Ja? Also das ist der eine Punkt. Was er aber jedenfalls hinterlassen hat und was sehr wichtig ist, also was sozusagen eine besondere Kontinuität hat, das ist seine Auffassung von der zentralen Stellung der Logik in diesem Kreuzungsbereich von Philosophie, Wissenschaft und Rhetorik. Also insbesondere das, diese zentrale Stellung der Logik, das kann man auch zum Ausdruck bringen, indem man sagt, dass die dann später so einen bestimmten Teilbereich seines Gesamtwerks als diese Einheit, als das sogenannte Organon verstanden haben. Das sind seine Schriften zur Logik, Rhetorik, Wissenschaftsphilosophie, die diesen Zusammenhang thematisieren. Und etwas, was ihm sehr, sehr wichtig war und was sich eben mit diesem Summengedanken schon eben dann auch niederschlägt, das ist eben seine Eigenart, immer wenn er eine Theorie zu entwickeln beginnt, das habe ich Ihnen schon voriges Mal erklärt, dass er sich dann eben in so einer suchenden und durchaus, wie sagt man denn da, konstruktiven Weise mit den Theorien seiner Vorgänger auseinandersetzt. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass eben, was ich Ihnen letztes Mal als den Unterschied gegenüber Plato bezeichnet habe, dass bei Plato geht es sozusagen darum, spielt der andere dasselbe Spiel wie ich oder nicht. Also entweder kann ich ihn dazu bringen, dass er in meinem Spiel mitspielt oder er soll nach Hause gehen und seins spielen und ich spiele meins. Also diese Ja-Nein-Frage, ist einer in dem wahren Diskurs, ist einer überhaupt methodisch sozusagen auf dem Weg, wo wir da jetzt eine Diskussion nach meinen Standards führen können oder nicht? Und das ist sozusagen eine Alles-oder-Nichts-Angelegenheit, wohingegen es bei Aristoteles immer darum geht, auch bei dem, von dem man weiß, dass man mit dem nie wirklich total einverstanden sein wird, aus dem herauszuholen, was ihm vielleicht am Vernünftigen eingefallen ist. Also diese Konstruktive, das ist eine bestimmte Art, sozusagen Kontinuität in der Philosophie zu bilden, die sehr, sehr wichtig ist und die eben auch unabhängig gemacht werden kann davon, dass man so einen bestimmten institutionellen Rahmen hat wie die Schule, wo man die Leute zwingen kann, eine bestimmte Methode sozusagen zu erlernen. Nicht? Also die Aristoteliker lernen, ein Aristoteliker lernt, wenn er seinen Meister wirklich versteht, von Anfang an ein bisschen was Liberaleres. Eine liberalere Einstellung zu dem, was man Theoriebildung überhaupt nennt. Also vor allem in den stoischen und epikureischen Traditionen, vor allem bei den Stoikern ist es so, dass eben dann sozusagen in Bezug auf viele Fragen, die schon Aristoteles gestellt hat, die Erkenntnisseite wichtiger wird. Die Stoiker haben ja da auch so eine ganz bestimmte Position in dieser Frage. In der stoischen Philosophie wird etwas zum Zentralen, rückt etwas ins Zentrum, was aus verschiedenen Gründen, sowohl bei Plato wie bei Aristoteles, nicht so entscheidend war, nämlich Wahrnehmung. Also die interessieren sich schon für verschiedene Modalitäten, dass es verschiedene Modalitäten des Erkennens gibt und räumen der Wahrnehmung einen ganz besonderen Platz, einen besonders wichtigen Platz ein. Also ein Beispiel, wo das abweicht, wäre zum Beispiel, wäre etwa hinsichtlich des Begriffs der Wahrheit, des Interesses, das man an den Begriff der Wahrheit nimmt. Bei Plato ist das Interesse an der Wahrheit sozusagen eben das Interesse an etwas ultimativ Stabilen. Nicht? So. Und es geht darum, eben diesen Wahrheitsbezug zu unterscheiden von einem dauernden Hin und Her Wechseln zwischen irgendwelchen Plausibilitäten oder Wahrscheinlichkeiten. Bei Aristoteles ist das Interesse an der Wahrheit in eine ganz andere Perspektive gebracht. Da geht es eigentlich um eine formale, um ein formales Verständnis. Also da, wie man das war, wie man, da geht es eben darum, in welchem Bezug wahre und falsche Sätze zueinander stehen und welche Art von Beziehungen es da zwischen wahren und falschen welche Grundsätze es für die Beziehungen zwischen wahren und falschen Sätzen gibt. Diese ganzen Überlegungen haben ihre Basis in der Beobachtung, dass, also die gehen aus von der Beobachtung, dass wenn etwas ein Satz ist, dann auf jeden Fall auch die Verneinung dieses Satzes ein Satz ist. Und in welcher Beziehung stehen die jetzt zueinander? Weil es ist, wenn das eine ein Satz ist, zwar auch das andere ein Satz, aber auf einer bestimmten Ebene schließen sie sich aus. Also sie sind dann zwar beide Sätze, aber sie können nicht beide zugleich wahr sein. Und dort schließen dann diese Prinzipien an dieser Beobachtung über, vom ausgeschlossenen dritten Satz, vom Widerspruch und diese Dinge. Das ist natürlich eine völlig andere Perspektive und die ist ganz formal. Die dient sozusagen dazu, zu erklären, was man meint, wenn man von der Wahrheit eines Satzes spricht. Und die Stoiker interessiert wieder noch was anderes, nämlich was die interessiert ist vor allem, wie man feststellt, ob etwas wahr ist. Nicht nur in welchen Beziehungen es auf jeden Fall zu dem steht, was ihm widerspricht, sondern wie man denn jetzt eigentlich feststellt, ob etwas wirklich wahr ist oder nicht. Und da spielt die Wahrnehmung bei ihnen eine ausgezeichnete Rolle. Also die Feststellung, ob etwas wahr ist oder nicht, da ist das Kriterium Nummer eins, ist, ob es davon eine Wahrnehmung gibt, die sozusagen geteilt werden kann, also von anderen auch nachvollzogen werden kann. Wichtig ist auch, dass die prinzipiell ein bisschen eine andere Konzeption von Logik hatten als Aristoteles. Da komme ich dann später noch passager ein bisschen drauf. So was die Zeit betrifft, ist das eben 3. Jahrhundert bis 2. Nachchrist, 3. vorchristliche bis 2. nachchristliches Jahrhundert. Nicht, man sagt, so einer der letzten großen Intellektuellen in dieser Tradition war Marc Aurel. So große Namen sind Zenon, Chrysipp, das ist dann so Ende 3. Jahrhundert, oder Epiktet, das ist schon nach Christus. Ne? Sehr, sehr wichtig ist auch, dass die eine eigene Auffassung des Verhältnisses von Sein und Erscheinung hatten, die ein bisschen die abweicht, sowohl von der des Plato wie von der des Aristoteles. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber besonders wichtig ist eben auch in der späten Antike diese neuplatonische Richtung, der Neuplatonismus. Also da können wir auch nicht weiter viel drüber sagen. Nur an einem Punkt ist eben der Unterschied gegenüber der platonischen Philosophie, von dem her, was ich Ihnen letztes Mal beschrieben habe, wichtig, nämlich dass da, ich habe Ihnen gesagt, bei Plato spielt sozusagen in seiner Unterscheidung zwischen dem wahrhaft Sein und dem Veränderlichen der Gedanke sozusagen der Schöpfung keine so besonders große Rolle. Aber die Neuplatoniker fragen nach dem Verhältnis sozusagen des Wahrhaftseins zu dem, was nicht wahrhaft seiend ist, grundsätzlich unter der Perspektive, wie es daraus hervorgegangen sein kann. Also nicht nur unter der Perspektive, wie es überhaupt damit verträglich ist, also wie beides sozusagen zusammen überhaupt existieren kann, sondern wie eines aus dem anderen hervorgegangen sein kann. Und dann kommt es für uns darauf an, dass für die Kontinuität einer platonischen und vor allem neuplatonischen Philosophie der mit Abstand wichtigste Autor eben Augustinus gewesen ist. Also der ist um 430 gestorben, also 4., 5. Jahrhundert nach Christus, ein Algerier und typisch in seiner Karriere, wir werden über ihn denn noch ein bisschen was sagen gelegentlich, aber nicht so wahnsinnig viel, aber da steht in dem Buch eine Menge. Seine Karriere, das ist eben sehr, sehr wichtig, seine Ausbildung als Intellektueller war eine Ausbildung zum Redner, eine Rhetorikausbildung. Und er ist in den 80er Jahren des 4. Jahrhunderts eine wichtige Figur am Kaiserhof, der damals in Mailand war, gewesen und hat sich in dieser seiner Zeit in Italien hat es sich sozusagen, das ist eine Periode, wo er sich als unter dem Einfluss der neuplatonischen Philosophie als Philosoph definiert hat. Also ursprünglich als Rhetoriker hat er natürlich auch eine Beziehung zur Philosophie gehabt, die war aber hauptsächlich natürlich durch den Cicero vermittelt. Und mit neuplatonischer Philosophie ist er erst später in Kontakt gekommen und dieser Kontakt hat ihn veranlasst, von sich selber zu sagen, das ist sozusagen die erste Bekehrung, noch vor der zweiten Bekehrung zum Christentum, von sich selber zu sagen, er versteht sich jetzt nicht mehr als Rhetoriker, sondern als Philosoph. Also da sehen Sie, wie sich immer wieder mal genau dieses Umschlagen oder diese Wende vollzieht, von der ich in der Ursituation schon gesprochen habe, wie Plato versucht, Philosophie sozusagen als etwas zu definieren, was sich von Rhetorik oder Sophistik unterscheidet. Also das ist sehr, 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 sehr wichtig, dass über Augustinus direkt mal neuplatonische Philosophie und in die neuplatonische Philosophie, weitgehend in die neuplatonische Philosophie verpackt, auch Plato an das Mittelalter weitergegeben wird. Im Unterschied zu Boethius, den wir ja vor allem als den Transmitter oder Übermittler von Aristoteles sehen wollen hier, ne, sozusagen bequemlichkeitshalber, im Unterschied zu Boethius ist Augustinus mehr oder weniger durchgängig von seiner eigenen Zeit bis heute sowas wie ein aktueller Philosoph geblieben. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Also Augustinus ist noch immer ein Philosoph, mit dem kann man in gewissen Fragen heute noch so quasi in eine direkte Auseinandersetzung einsteigen, relativ einfach, wie wenn er so quasi hier sitzen würde und so, das ist bei dem Boethius nicht. Also den muss man so quasi historisch verorten, um zu sehen, was sein Wert ist. Also das waren die konkreten Anhaltspunkte, was ihm wirklich zur Verfügung stand, diesem Alcuin für seinen Rückgriff. Augustinus, Cicero, Boethius und dann die neuplatonische Philosophie, Boethius, der noch Zugang zu Aristoteles-Texten gehabt hat und im Gefängnis auf seine Hinrichtung wartet, ein Buch schrieb, das heißt Tröstungen der Philosophie und nicht Tröstungen der Religion. Eine wichtige Sache. Und jetzt kommen wir sozusagen und jetzt fischen wir heraus einen Autor, der für beide wichtig war. Also wir haben diese beiden Typen und jetzt haben wir einen Autor, der für beide sehr, sehr wichtig gewesen ist, eben ein gewisser Porphyrius. Und also was ich da jetzt über den sage, das sollten Sie sich zum Teil merken. Also die Hauptsache, die, ich sage Ihnen das noch genau, das ist schon jetzt eigentlicher Stoff. Das ist wirklich eine sehr wichtige Angst. Bitte? Ja. Ja, ja, okay. So. Porphyrius. Das war sozusagen ein Neuplatoniker der allerersten Generation, erster wichtigster Schüler Plotins, drittes Jahrhundert. Und für Boetius aber entscheidend, für Boetius wichtig als Verfasser von Kommentaren zu Aristoteles. Also das muss man lernen, ein bisschen zu verstehen, diese Situation in der Spätantike, oder was heißt zu verstehen, das muss man zur Kenntnis nehmen. Der erste sozusagen, nicht Erfinder, aber der erste nachfolgende Neuplatoniker und daher Platoniker, aber genauso wichtig auch als Verfasser von Kommentaren zu Aristoteles, womit wir uns beschäftigen wollen, eine Einleitung in die Kategorienschrift des Aristoteles, mit der er sozusagen auf ewig in die Philosophiegeschichte eingegangen ist, die Isagoge des Porphyrius, die bis heute in den Ausgaben der aristotelischen Kategorienschrift noch mit abgedruckt wird. Also das ist schon toll, nicht? Wenn sozusagen der, über den man schreibt, gar nicht mehr publiziert wird, ohne dass das, was man selber dazu gesagt hat, auch immer dabei ist. Vor allem aber, dass Sie sehen, dass in der Antike die Schulen zwar unterschieden werden, sind immer unterscheidbar, aber stark interagieren. Und das eben entscheidende Überlieferungswege für aristotelische Philosophie von den Neuplatonikern getragen werden, wie zum Beispiel ein anderes Werk, auf das wir später nochmal uns zurückbeziehen werden, im 5. Jahrhundert, der Kommentar des Neuplatonikers Proklos zu den Elementen des Euklid, der auch ein wichtiger Punkt in der Aristoteles-Überlieferung darstellt, weil er den Euklid nämlich unter dem Gesichtspunkt hauptsächlich kommentiert hat, wie dessen Aufbau der Geometrie mit der aristotelischen Wissenschaftsauffassung kompatibel gemacht werden kann. Der das gemacht hat, war aber ein Neuplatoniker. Also das ist sehr, sehr, sehr ein wichtiger Punkt. Damit werden wir uns später mal beschäftigen, wenn wir dann schon in der Frühneuzeit sind. Kommen wir auf diesen Proklos und den Euklid nochmal zurück. Aber mit dem Text des Porphyrius werden wir uns eben heute noch ein bisschen beschäftigen. Eine Sache möchte ich da noch nachtragen, oder zwei Sachen eigentlich, trage ich da jetzt noch nach, bevor wir über den reden, über diesen Text, nämlich die Sache mit den Klöstern. Weil wir gesagt haben, überliefert worden sind diese spätantiken Sachen in ganz anderen Zusammenhängen, als die sind, in denen sie geschrieben oder konzipiert worden sind. Und das Wesentliche sind eben da die Klöster. Da ist auch die Zeit im späteren 6. Jahrhundert nach Christus sehr, sehr wichtig. Das ist ein jüngerer Zeitgenosse des Boetius, Flavius Cassiodorus, den kann man sich merken, der ist aber kein Prüfungsname, nicht? Cassiodor, eine wichtige Figur, sehr, sehr wichtige Figur in der Philosophiegeschichte, so ein ähnlicher Typ wie der Boetius, und der hat etwas ganz Besonderes gemacht, der war auch so ein Staatsmann und Beamter, und der hat, wie seine Karriere zu Ende war, ein Kloster gegründet in Süditalien. Das war zu einer Zeit, wo die benediktinische Regel sozusagen schon existiert hat, also wo es schon ein Vorbild gegeben hat für die Art und Weise, wie christliche Klostergemeinschaften organisiert werden können. Und der hat dort dieses Kloster gegründet und was ganz was Besonderes gemacht, nämlich der hat angefangen, dort eine Bibliothek einzurichten und hat systematisch Texte aus der Antike gesammelt. Das ist entscheidend. Also da fängt an, das ist eine sozusagen beispielgebende Gestalt dafür, wie diese wie diese Kontinuität sozusagen hergestellt werden konnte, auf die dann man sich im 8., 9. Jahrhundert zurückbeziehen konnte. Nicht? Dann konnte man in den Klöstern sozusagen Texte finden, die von Autoren aus der Spätantike oder womöglich sogar klassischen Antike gewesen sind. Und wenn wir da schauen, was der dort in diesem Kloster für ein Ausbildungssystem für die Mönche etabliert oder eingerichtet hat, dann begegnen wir wieder diesem Begriff der sieben freien Künste. Und das ist der Punkt, zu dem ich nochmal jetzt was nachtrage. Also bei Cassiodor ist das so ähnlich wie schon, wie wir dann bei dem Alcuin später sehen. Die Unterweisung in diesen sieben freien Künsten ist bei ihm so quasi das Mittlere zwischen dem Elementarunterricht, also Lesen, Schreiben, Rechnen lernen. Das ist ja bei uns auch so. Ist jemand bei Ihnen, der bei mir auch in dieses Seminar zum Lesen lernen geht, am Morgenvormittag? Wir haben auch in unserem Curriculum ein Lektüre-Pro-Seminar vorgesehen für die Bachelorstudenten, wo man lesen lernen muss, rechnen lernen. Wird nicht so ernst genommen bei uns in der Philosophie. Also Elementarunterricht, Lesen, Schreiben, Rechnen. Am Ende, auf der anderen Seite, stehen die eigentliche Berufsvorbereitung auf den Priesterstand und dazwischen, das Mittlere, ist eben die Unterweisung in den sieben freien Künsten. Das ist etwas, die sogenannten sieben freien Künste, also die sieben Zahlen und die Art, wie das eingeteilt wird, also die Systematisierung der freien Künste, ist etwas, was auch nicht lange davor begonnen hat. Das ist eine mittelalterliche, eine spätantike Sache. Im 5. Jahrhundert ungefähr in der Lebenszeit, weiß ich, mit dem Augustinus oder so, wird das systematisiert. Aber die Inhalte, die freien Künste als solche und auch die Bezeichnung, das ist eine klassisch antike Sache. Also so wie sie da systematisiert werden in dieser Zeit oder kurz davor, 5. 6. Jahrhundert, da kann man sie aufzählen, alle sieben, Grammatik, Rhetorik, das müsste, was Sie wissen müssen, was die sieben freien Künste sind. Und da müssen Sie auch ein bisschen was noch mehr dazu sagen können von dem, was jetzt noch kommt. Also Grammatik, Rhetorik, Dialektik, wobei das, was Dialektik heißt, auch Logik genannt werden kann. Also man kann genauso richtig sagen, Grammatik, Rhetorik, Logik. Und dann weiters noch, Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie. Das sind zwei Teile, ein Viererteil. Die ersten drei, das sogenannte Trivium, und die anderen vier, das Quadrivium. Das eine, man könnte das auch zusammenfassen, also für diese beiden Gruppen noch inhaltliche Namen suchen und sagen, dass im ersten geht es um Sprache und im zweiten um Mathematik. Das hat damit zu tun, dass die Astronomie und die Musik eben tatsächlich als Teile oder Facetten oder Aspekte der Mathematik betrachtet werden können, von der Antike her. Also dass das sozusagen unter einen Oberbegriff passt. Sehr, sehr wichtig ist, dass hier zunächst einmal Arithmetik und Geometrie da auftauchen bei den sieben freien Künsten und nicht oder nur in einer sehr problematischen Weise, wenn überhaupt, als Wissenschaften. Der Wissenschaftsstatus von Arithmetik und Geometrie ist eine gar nicht sichere Sache. Sicher ist aber, dass sie unter den freien Künsten sind. Das wird nochmal sehr wichtig für uns werden. Was für ein Gesichtspunkt ist das, unter dem man sagt, die Mathematik ist nicht wirklich eine Wissenschaft, nicht? Wo man doch den Euklid, das ist das, wo das Problem, mit dem sich dieser Proklos beschäftigt hat, wo wir doch den Euklid haben, der den aller strengsten Maßstab fürs Beweisen ansetzt und auch einhält. Ne? viel strenger als alles andere. Und warum kann man sagen, dass ausgerechnet das? Und wo man am schönsten sehen kann von allen, was es überhaupt gibt, kann man nirgends so schön wie bei dem Euklid sehen, was so ein geordnetes System von Sätzen eigentlich ist. Der hat die abgeteilt in Axiome von verschiedener Art und in Behauptungen und in Beweise und so weiter. Warum ist ausgerechnet das keine Wissenschaft? Was für ein Gesichtspunkt ist das? Das ist eine sehr interessante Frage, mit der wir uns später beschäftigen werden. Aber unter einem anderen Gesichtspunkt als dem der freien Künste, haben wir gesehen, können Wissenschaften auch als Künste betrachtet werden. Und da kann man zum Beispiel namhaft machen Medizin, Recht, Philosophie, Theologie, Physik. Also die Gruppe der freien Künste ist auch durchaus variabel vor dieser Standardisierung im 5. Jahrhundert und auch noch danach gibt es da immer wieder Änderungen. Das ist sozusagen ein Idealbild dieser Aufzählung. Ne? Also Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik. Manchmal werden auch andere Künste, diese Gruppen aufgenommen, auch schon in der Antike. So zum Beispiel bei Vitruv, nicht, das ist so, vor Christus, ein Jahrhundert vor Christus, ist die Architektur eine freie Kunst. Das ist eine sehr problematische und interessante Position. Bei Galen, 200 Jahre nach Christus, die Malerei. Wenn man hier sagt, werden andere Künste da aufgenommen, dann hat der Ausdruck andere Künste natürlich auch die Bedeutung, dass da etwas gemeint werden kann, was in keiner dieser Einteilungen oder in überhaupt keiner Einteilung vorkommt. So ein Fall ist zum Beispiel sowas, was man auch als Kunst bezeichnen muss, was aber nie in irgendwelchen Einteilungen der Künste aufscheint, ist die Poesie. Natürlich ist das eine Kunst, aber die taucht nie auf in irgendeinem System, wo die Künste sozusagen eingeteilt werden. Also die ist, wie sagt man da, ein Freelancer oder sowas ähnliches oder selbstständig oder was. Außer man nimmt sie bei der Rhetorik mit. Da ist ein ganz gewaltiger Unterschied zu unserer modernen Sichtweise, weil wir ja, eine interessante Frage, seit wann? Weil wir ja die Poesie mit der Musik und den bildenden Künsten zu einer Gruppe zusammenfassen, die wir modern die Künste schlechthin nennen. Oder wenn wir ein bisschen vorsichtiger sein wollen, die schönen Künste. Also diese Zusammenfassung von Poesie, Musik, bildenden Künsten zu einer Gruppe von Künsten, eben den schönen Künsten, das ist etwas, was da Antike und auch eigentlich der Renaissance noch fremd war. Also das Aufkommen dieser ist ein eigenes Problem, das mit der frühen Neuzeit natürlich was zu tun hat. Also freie Künste, Wissenschaften, die nicht notwendigerweise dazugehören, Sachen unter den freien Künsten, die wir eher unter die Wissenschaften als unter die Künste zählen würden und dann noch die schönen Künste, aber es gibt noch alles mögliche andere. Interessant ist nicht nur irgendwie alles mögliche andere, sondern interessant sind andere große Gruppierungen, die gemacht werden. Nicht interessant ist ja nicht, was man alles irgendwie wo noch dazu nehmen kann, sondern interessant ist, welches die großen Titel sind, die man für fähig hält, eine Gruppe zu bilden. Und da ist seit dem Hochmittelalter, also viel später, gibt es Standardaufzählungen der sogenannten mechanischen Künste. Die werden eben im Hochmittelalter dann gegenübergestellt. Da ist wichtig der Unterschied gegenüber den freien Künsten, die mechanischen Künste, also bei Hugo de Saint-Victoire zum Beispiel, so eine Aufzählung, müssen Sie nicht wissen, aber irgendwie das eine oder andere Schlagwort wäre schon gut, wenn Sie sich merken, was da drunter fällt, mechanische Künste, Lanificium, Armatura, Navigatio, Agricultura, Venatio, Medicina, Theatrica. Also, Textil, Kunde, Navigation, Ackerbau, Jagd, Medizin, Theatrika, könnte man sagen, Illusions- oder Darstellungskunst und mittendrin etwas, das besonders wichtig ist, Armatura. Unter die Armatura fällt auch oft die Architektur, alle möglichen Handwerke, was man halt Ingenieurskunst nennt, ist die Armatura. Und insbesondere ist es eben da wichtig, dass man sieht, dass das, was ist, also bei der Armatura geht es um das, was wir im engeren Sinn mechanische Kunst nennen würden. Nicht? Wenn man da von den mechanischen Künsten spricht, dann ist es ein bisschen komisch, dass da die Medizin dabei ist. Interessant und schon gar nicht mehr ganz so komisch ist, dass auch die Theatriker dabei sind und so. Aber Navigatio und Lanificium, das kommt dann ein bisschen komisch vor. Aber das, was wir als Kern des Mechanischen betrachten, das fällt eben eigentlich unter diesen Subtitel Armatura. Auch viel von der Kriegskunst und so. Und sehr, sehr interessant, dass eben die Mechanik wirklich hier ihren Platz hat, und das muss ich natürlich, das ist eine Zusatzinformation, dass die Mechanik eben wirklich bis ins 16. Jahrhundert keine Wissenschaft ist. Interessanter Punkt ist auch die Medizin. Die Medizin unter den mechanischen Künsten. Andererseits ist die Medizin auch eine Wissenschaft. Aber das sind zwei verschiedene Sachen, von denen da geredet wird. Die Medizin, die eine Wissenschaft ist, ist was anderes als die Medizin, die eine mechanische Kunst ist. Die Medizin, die eine mechanische Kunst ist, das ist, wie man heute so sagt, die Bader- und Knochenbrecherkunst. Und ein bisschen auch, aber schon nicht mehr so, also das eine Verbindungs, da gibt es ein Verbindungsmittel. Das andere, die Medizin, die eine Wissenschaft ist, ist etwas, was wir heute eigentlich mehr als Psychosomatik bezeichnen würden. Also die Lehre von den Temperamenten gehört da drunter und so. Also, das ist mehr eine intellektuelle Sache. Das hat nichts mit Aufschneiden und Knochen einrenken zu tun. Aber schon hat eine physiologische Basis. Also die Theorie der Körpersäfte und die Art und Weise, wie man die Verteilung der Körpersäfte regeln kann und so, das ist das Verbindungsglied und daher die Kunde von den Pharmaka. Ja? Das ist ein Verbindungsglied. Also das spielt in der Wissenschaftsmedizin eine Rolle und auch in der Knochenbrecherkunstmedizin spielt es eine Rolle. Insofern, aber weil das zwei verschiedene Sachen sind, liegt der Fall anders als bei der Musik, die einmal als eine eigentümliche Kunst betrachtet werden kann und ein andermal unter den freien Künsten rangiert, je nachdem, ob man sie mehr unter dem mathematischen oder unter dem dichterischen Gesichtspunkt sieht, aber das ist immer dieselbe Sache. Da ist immer dasselbe gemeint, wenn man von der Musik als einer freien Kunst spricht und wenn man von der Musik als einer Art von Poesie spricht, ist es dasselbe. Während bei der Medizin ist, wenn man sie als Wissenschaft sieht und wenn man sie als mechanische Kunst sieht, sind es verschiedene Sachen. Und das Wichtige ist jetzt, dass man diesen verschiedenen Gruppierungen, diesen Großgruppierungen, freie Künste, Wissenschaften, mechanische Künste, dass man denen eben verschiedene institutionelle und soziale Umgebungen zuordnen kann und muss. Nicht? Das Wichtigste, was nicht schwer zu verstehen ist, aber was wir eben halt einmal gehört haben und überlegt haben muss, ist, was eine freie Kunst eigentlich heißt, was das Wort frei bei den freien Künsten eigentlich bedeutet. Das hat in der klassischen Antike eine ganz bestimmte und genaue Bedeutung. Das Konzept der freien Kunst kann man nicht fassen, wenn man nicht das Konzept des freien Mannes hat. Und da in diesem Begriff freier Mann spielt beides eine entscheidende Rolle, frei und Mann. Also es ist eine Sache für Männer und nur für ganz besondere Männer, nämlich für die freien Männer. Und ein freier Mann ist ein Mann im Prinzip, der, also das kann man natürlich von verschiedenen Seiten her beleuchten, was ein freier Mann ist. Man kann den freien Mann zum Beispiel politisch, sozial gegenüberstellen dem Sklaven oder irgendwelchen anderen Formen von nicht freien. Aber das ist ja nicht das Entscheidende, sondern hier ist entscheidend eine positive Bestimmung, was frei heißt, nämlich frei ist einer, der machen kann, was er will. Also frei ist einer, der so viel Zeit hat und auch sonst alle Möglichkeiten hat, zu machen, was er will, zu machen, was er für das Beste hält, der nicht gezwungen ist zu arbeiten und dessen einzige Verpflichtungen sozusagen die sind, die er gegenüber den anderen freien Männern hat, die gemeinsam sozusagen zum Beispiel ein Staatswesen bilden oder tragen. Und die freien Künste sind jetzt die Antwort auf die Frage, was der freie Mann, der machen kann, was er will, wofür der seine Zeit am besten verwendet, was er lernen soll. Also das Konzept der freien Künste geht auch hervor aus einer Überlegung von der Art, wenn ich machen kann, was ich will, oder wenn ich zum Beispiel Kinder habe, einen Buben habe, der auch ein freier Mann werden wird, worauf ich dann schauen soll, dass der lernt, was sozusagen eines freien Mannes würdig ist, dass er kann. Nicht Spiegeleier kochen, aber auch nicht sich einfach jeden Abend ansaufen mit den Kumpanern und dann am nächsten Tag Kopfweh haben, ja, und so. Und nicht einfach nur besonders gut Poker spielen lernen, sondern lautet die Antwort, die aufgrund reiflicher Überlegung und langer Tradition gegeben wird, lerne diese Sachen. In diesen Sachen, das sind die Sachen, die sozusagen eines freien Mannes würdig sind, dass er sie lernt. Reden und sozusagen, also Rechnen ist ja nicht, und das Mathematische, nicht? Das Reden und das Mathematische, im Großen, sehr weit genommen, das Mathematische. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist das ursprüngliche Verständnis von dem, was frei in der freien Kunst heißt. Und was man beobachten muss, ist, wie sich das verändert. Also wie sozusagen der Kanon dieser Künste weiterlebt und überliefert wird, auch wenn dieser Background völlig weg ist. Weil wenn der Alcuin sagt, oder wenn dann im Hochmittelalter gesagt wird, in den Klöstern müssen die Mönche in den freien Künsten unterwiesen werden, das sind ja keine freien Männer. Da geht es um dieselben Inhalte aus einer ganz anderen Sicht. Oder wenn Augustinus sagt, in die freien Künste muss man eingewiesen werden, um die Bibel richtig lesen zu können. Das ist eine völlig andere Ding. Also das muss man sehen, wie sozusagen die Inhalte in einer bestimmten Weise gleich bleiben, aber dann doch umgeprägt werden dadurch, dass sie vor anderen Hintergründen sozusagen erworben und weitergegeben werden. Das ist sozusagen das wahnsinnig Interessante an der geschichtlichen Entwicklung. Nicht nur sozusagen die Änderungen in den Benennungen, dass dann auf einmal wer daherkommt und sagt, na, gehört eigentlich die Architektur dazu oder gehört dieses oder jenes noch dazu, vielleicht auf Kosten von was anderem, wie zum Beispiel der Astronomie oder dergleichen. Das ist der springende Punkt. Also, aber ursprünglich gehört zu den freien Künsten der freie Mann. Jetzt in einer eigentümlichen Umkehrung der Zeitverhältnisse, wenn wir uns die Frage stellen, was gehört zu den Wissenschaften für eine Umgebung, dann würden wir von unserem Gesichtspunkt her natürlich sagen, na, die Universitäten, da wo wir sind. Wir leben zwar jetzt gerade in einer Zeit, wo es so ausschaut, als würden die Universitäten diesen Anspruch verlieren oder mehr und mehr teilen müssen mit anderen Institutionen, sozusagen der Hort der Wissenschaft zu sein. Sie werden ja auch finanziell immer mehr ausgehungert gegenüber anderen Institutionen, die was mit Wissenschaft zu tun haben oder vorgeben, etwas damit zu tun zu haben. So, wir würden sagen, zu den Universitäten, aber wo war er, bevor es Universitäten gegeben hat? Wo war der Ort der Wissenschaft, bevor es Universitäten gab? Bei den mechanischen Künsten sehen wir auch wieder, dass es da ganz verschiedene Organisationsformen gibt. Also von einer bestimmten Zeit an sehen wir da so zunftmäßige Organisationen. Aber eine besonders dramatische und sehr, sehr wichtige Entwicklung ist im 16. und 17. Jahrhundert, eigentlich vom 15. Jahrhundert an, die Veränderung des Verhältnisses der mechanischen Künste zu den Wissenschaften. Und es sind ganz große Einschnitte in der Geistesgeschichte, wenn zum Beispiel zum ersten Mal, ich glaube unter Heinrich dem VIII. An einer Universität überhaupt, Mathematik als Wissenschaft an einer Universität etabliert wird. Nicht? Da hat es schon eine Zeit lang Universitäten gegeben, aber Mathematik war nicht etwas. Oder wo auf einmal, was hat sich abgespielt von dem, was ich Ihnen beschrieben habe, bis zu Isaac Newton hin im 17. Jahrhundert, wo auf einmal die Mechanik nicht nur gar keine Wissenschaft mehr ist, sondern die Wissenschaft schlechthin auf einmal ist, die Leitwissenschaft schlechthin geworden ist. Etwas, was so viele Jahrhunderte und Jahrtausende gar keine Wissenschaft war, ist auf einmal die Königin der Wissenschaften innerhalb relativ kurzer Zeit. Also das sind sehr, sehr wichtige Entwicklungen. Schon aus der Antike haben wir Bemerkungen eben über diese Verankerung der verschiedenen Künste, Wissenschaften und so weiter in institutionellen Zusammenhängen. Zum Beispiel den interessanten Ausspruch von Lukian, dass man natürlich die Werke der großen Bildhauer bewundert und bewundern soll, aber auf keinen Fall möchte man selber einer sein, ne? Weil man dafür ja Steine klopfen müsste. Und das ist nichts für einen freien Mann. Für einen freien Mann ist es, die Werke der Bildhauer zu beobachten, aber auf keinen Fall wird man natürlich selber einer werden. Drum kommt die Bildhauerei nicht in die freien Künste, zumindest lange Zeit nicht. Und es ist dann eine große, in der Renaissance eine große Bewegung, wie die Malerei und dann auch die Bildhauerei sozusagen einen quasi akademischen Status gewinnen, nicht? Also zum Beispiel bei so jemandem wie die Malerei, also begründen etwas, wofür zum Beispiel Leonardo dann Begründungen gibt. Also, wichtig ist die hohe Bedeutung, die freien Künste schon lange vor ihrer Systematisierung in Trivium und Quadrivium haben, dass diese enorm hohe Bedeutung, dass die eine wesentliche Rolle dafür spielt, dass auch platonische und neuplatonische Philosophen in der späteren Antike und im frühen Mittelalter eine Logik brauchen, weil sozusagen die gemeinsame Basis für alles eben dieses System der freien Künste ist und weil da die Logik, oder eben, ob man sie jetzt Logik nennt oder Dialektik, ist wurscht, aber da in diesem Trivium so eine entscheidende Rolle hat, kann man nicht sozusagen, man kann nicht eine Philosophie anbieten, ohne eine Logik anzubieten. Es ist aber für diese platonischen, neuplatonischen Philosophien gar nicht so leicht, eine Logik anzubieten. Also das ist, wie wenn man sagt, wenn heute einer ein Handynetz anbieten würde, dann muss er eben diese und jene Sachen mit anbieten. Und wenn er nicht einen Internetzugang, sondern nur ein Telefon anbieten kann, dann wird er nicht reüssieren. Ne? Sozusagen, man muss ein Gesamtpaket anbieten können. Und das sind aber philosophische Traditionen, die einfach keine eigene Logik haben. Die müssen sich woanders bedienen. Und die stoische Logik ist für sie ein Problem, weil die Stoiker so stark empiristisch denken. Das ist natürlich für alle und wahrnehmungsbezogen, für die ist genau das Wichtigste, was bei den Platonikern immer ausgeschaltet werden muss. Das ist eine große Schwierigkeit. Die aristotelische Logik ist natürlich auch verdächtig, weil die sozusagen diese Betonung des einzelnen Dings gegenüber des einzelnen kontingenten Dings, das da existiert, gegenüber diesen Ideen oder immer gleichbleibend Seienden hat. Also müssen die in einer bestimmten Weise natürlich synkretistisch sein, also diese Logiken, die sich die da zulegen. Und da sind eben diese porphyrianische Einleitung, diese Einleitung des Porphyrios zu der Kategorienschrift, und dann gibt es noch ein, zwei andere Aristoteles-Kommentare von dem Porphyrius. Es gibt auch Aristoteles Kommentare des Porphyrius, die nicht mehr existieren und auch zur Zeit des Boetius schon nicht mehr existiert haben, aber die man aus Sekundär- oder Tertiärliteratur, kann man das sagen, kennen konnte, also wo andere was darüber geschrieben haben und wo man sagen kann, was er da ungefähr gesagt hat. Jetzt habe ich mir da in meinen Zetteln, habe ich mir da als nächstes vorgenommen, Ihnen ein ganz kleines bisschen, was muss ich Ihnen ja sagen über diese Kategorien, Schrift selber, wozu der die Einleitung geschrieben hat, was das ist, Kategorien. Also das ist jetzt ein bisschen was über Aristoteles und über diesen Porphyrius, aber in Wirklichkeit sind wir da schon sehr im Mittelalter. Also wir werden dann über 11., 12. Jahrhundert sprechen und da werden Sie sehen, das würde nicht gehen, wenn man sich da nicht ein bisschen auskennt. Also das ist wirklich ein folgenreicher Text. Das gehört schon zu unserem Stoff. Also wie ist das bei Aristoteles? Was sind bei Aristoteles Kategorien? Man muss das sehen, das ist eine Sache, die hat ihren Platz in der Logik. Und die aristotelische Logik ist etwas, also was Aristoteles in der Logik gemacht hat, ist etwas, was heute noch hält. Also Aristoteles hat definiert, festgelegt, was das ist, die Wissenschaft von der Logik. Der hat sozusagen den Gegenstand dieser Wissenschaft festgelegt und dieser Gegenstand ist bis heute der Gegenstand dieser Wissenschaft Logik geblieben. Da hat sich nichts dran geändert. Was sich sehr geändert hat, sind natürlich die Theorien, die in Bezug auf diesen Gegenstand entwickelt worden sind. Also der Gegenstand der Logik nach der Auffassung des Aristoteles ist sozusagen herauszufinden, was die allgemeinen Prinzipien, die allgemeinste Beschreibung dessen ist, was ein gültiger Schluss ist. Also er hat das mal und er hat das mehrfach so in einer Definition von dem, was er einen Schluss nennt, beschrieben. Das heißt ungefähr so, das ist ein Stück Sprache, ein Schluss ist ein Stück Sprache von der Art, dass man es zerteilen kann, dieses Stück Sprache, und zwar so in etwas, von dem gilt, dass wenn man das akzeptiert hat, oder wenn das wahr ist, etwas anderes von diesem ersten Teil Verschiedenes, was der zweite Teil ist, sozusagen mit Notwendigkeit daraus folgt. Also ein Schluss ist ein Stück Sprache von der Art, dass wenn etwas Bestimmtes gesetzt und akzeptiert ist, etwas von diesem Gesetz und akzeptierten Verschiedenes mit absoluter Notwendigkeit folgt. Man kann das eben in verschiedenen Varianten sagen, dass wenn etwas Bestimmtes akzeptiert ist, etwas anderes davon Verschiedenes mit Notwendigkeit auch akzeptiert werden muss. Oder man kann sagen, wenn das wahr ist, das andere mit Notwendigkeit auch wahr ist. Das ist ein Schluss. Und jetzt muss man natürlich, es gibt irrsinnig vieles, was diese Definition oder Erklärung erfüllt. Und die Aufgabe einer logischen Theorie ist jetzt, allgemeine Prinzipien anzugeben, mit denen man abgrenzen kann, was es alles ist, was diese Bedingung erfüllt. Ne? Sozusagen, wenn ich diese allgemeinen Prinzipien habe, dann kann ich von jedem Stück Sprache, das man einer hinschmeißt, sagen, ist es ein Schluss oder ist es kein Schluss, ne? Zum Beispiel. Und dazu muss man natürlich eine bestimmte Theorie jetzt aufbauen. Und der Aufbau dieser Theorie erfolgt bei Aristoteles auf dem Weg der Einschränkungen. Von welcher Art dieses Stück Sprache denn ist. Weil es ist ja klar, dass man nicht jedes beliebige Stück Sprache so einteilen kann. Zum Beispiel können Sie meinen Familiennamen Heinrich als ein Stück Sprache betrachten, das Sie natürlich in zwei Teile teilen können, in Hein und Rich. Da können Sie sich den Anfang meines Vornamens dann zum Beispiel schon ersparen. Das ist ein guter Effekt bei dieser Sache. Aber das wird nie ein Schluss. Ne? Es folgt nicht aus dem Hein mit Notwendigkeit. Wenn Sie Hein akzeptieren, müssen Sie Riech nicht auch. Ne? Also, ja? Also welche Bedingungen und wie muss dieses Stück Sprache einteilbar sein, dass es ein Kandidat für einen Schluss ist. Und da gibt es zwei wichtige Annahmen des Aristoteles. Das sind jetzt einengende Annahmen. Ja? Das sind nicht Behauptungen, die man verifizieren oder falsifizieren kann, sondern das sind Festlegungen. Erstens, dieses Stück Sprache muss eingeteilt werden können in einzelne Sätze. Also es handelt sich um Sätze oder Gruppen von Sätzen. Der erste Teil ist entweder ein Satz und der zweite Teil ein Satz oder der erste Teil ist zwei Sätze und der zweite ist zwei. Oder faktisch ist es dann bei ihm ja so, dass es immer so ist, dass der erste Teil aus zwei Sätzen besteht und der zweite Teil aus einem Satz. Das ist das eine, dass es in Sätze einteilbar sein muss. Und das zweite ist, dass diese Sätze eine bestimmte Form haben müssen. Und diese bestimmte Form, da kommt nicht alles in Frage. Da kommen nur Sätze von einer ganz bestimmten, exquisiten Form in Frage. Alle Sätze, die da eine Rolle spielen können, müssen auf die eine von diesen vier Formen. Alle S sind B oder keine S ist B oder einige S sind B oder einige S sind nicht B gebracht werden können. Das ist extrem restriktiv. Nicht? Da fallen zum Beispiel, sowieso schon mal alle Befehlssätze und so weiter weg, Fragesätze fallen weg, es bleiben nur Behauptungssätze über und von den Behauptungssätzen bleibt auch nur ein ganz bestimmter Typ über. Ne? Zum Beispiel A ist größer als B, ist zum Beispiel schon nicht ein Satz, der diese Bedingung erfüllt. Oder wenn es regnet, ist die Straße nass, ist auch nicht ein Satz, der diese Bedingung erfüllt. Ne? Der eine ist zu kompliziert und der andere ist einfach zu anders. Das ist es. Ne? Also, das heißt, diese Auffassung von gültigem Schluss, die hat im Hintergrund sozusagen die Annahme, dass ein Schluss aus Sätzen besteht und zweitens die weitergehende, vertiefende Annahme, dass jeder Satz eine bestimmte Form hat. Und in dieser Form, in allen diesen vier Formen, möglichen Formen so eines Satzes, gibt es halt den Unterschied zwischen diesen S und B, über die da irgendwas gesagt wird und der Art und Weise, wie es gesagt wird. Ne? Also das S und B können so sein, dass alle S, B sind oder einige S, B sind und so. Und da können Sie einsetzen, was wollen. Ne? Also diese Arten des Verbindens, das nennt man eben die Copula. Wurscht, interessiert uns jetzt weiter nicht, was es darüber zu sagen gibt. Und dann sind es immer zwei Sachen, über deren Beziehung mit dieser Copula etwas gesagt wird. Nämlich, ob alle von der einen auch zu den anderen gehören oder nur einige oder so. Ja, ist Ihnen das? Ja. Und diese drei Sachen, der ganze Schluss, der Satz und diese einzelnen Dinger da, die in den Sätzen verbunden sind oder die, über die in den Sätzen geredet wird, das ist jeweils Gegenstand einer eigenen Schrift bei Aristoteles. Also über die ganzen Schlüsse, über die Form der ganzen Schlüsse, sagt er in der ersten Analytik, in dieser sogenannten Syllogistik, alles, was es zu sagen gibt, über das, was ein Satz ist, überhaupt ein Satz ist, sagt er etwas in einer Schrift, die heißt Perihermeneas oder De Interpretatione. Ja? Ich glaube, wird auch oft über, ja, da in meinem Dings heißt das Lehre vom Satz. Und über diese einzelnen Sachen als Einzelne wird in der Kategorienschrift geredet. Und das ist jetzt, die heißen Termini. Ja? Die heißen Termini. Und in der Kategorienschrift geht es um die Termini. Oder auch, anders ausgedrückt, um die Wörter und ihre Bedeutungen als jeweils sie selbst und Einzelne betrachtet und aus dem Satzzusammenhang herausgenommen. Ja? Also, wenn man so einen Satz hat wie alle Athener sind Griechen, dann sind in Athener und Griechen die Termini. Ja? Und jetzt in der Kategorienschrift ist das Thema sozusagen das Wichtige, für die Logik Wichtige, was man über solche Ausdrücke wie die Athener, die Griechen oder so, oder ist sterblich oder so, sagen kann. Das ist es. Ja? Und was ihn dabei interessiert, was ihn hauptsächlich dabei interessiert, ist, es interessiert ihn was ganz was Bestimmtes. Also es interessiert ihn viel, aber im Zentrum steht eine Sache, nämlich alles, was mit der Frage der Allgemeinheit dieser dieser Termini verbunden ist. Was ihn an diesen Termini interessiert, ist die Allgemeinheit. Ja? Und unter Allgemeinheit ist eben zu verstehen, dass sie, oder eben natürlich auch die Fälle, wo das nicht der Fall wäre, also mit der Allgemeinheit interessiert natürlich auch die Nicht-Allgemeinheit, aber im Zentrum steht, dass sie eben immer sozusagen auf mehreres zutreffen können oder mehreres befassen. Entweder auf mehreres zutreffen können oder sozusagen ein mehreres bezeichnen, eine Vielheit bezeichnen, die Athener. Ne? Natürlich sowohl die Athener wie alle Athener oder einige Athener. Ne? Also Vielheiten bezeichnen, beziehungsweise von dem, was die Elemente in diesen Vielheiten sind, von jedem von denen ausgesagt werden können. Also Allgemeinheit ist, was ihn interessiert. Aber das kann noch immer auf verschiedene Weisen verstanden werden, was hier das Problem der Allgemeinheit ist. Man kann das zum Beispiel grammatisch verstehen. Man kann, und da kommt man auf eine erste Bedeutung von Kategorie, man kann diese Frage der Allgemeinheit als eine grammatische Frage verstehen, nämlich wie man sozusagen die Bedeutungen aller möglichen Wörter sozusagen klassifizieren kann. Verschiedene Wörter haben verschiedene Bedeutungen. Und wie kann man jetzt über diese verschiedenen Bedeutungen, die verschiedene Wörter haben, wie kann man da große Gruppen bilden, so quasi? Und was sind die allgemeinsten und größeren Gruppen? Also, das läuft auf sowas hinaus, wie jedes Wort ist entweder ist es ein Hauptwort, sozusagen ein Substanzwort, oder ist ein temporales Umstandswort oder ein Lokaladverb, ja? Oder es bezeichnet eine Eigenschaft, oder es bezeichnet oder es ist eine Mengenangabe, ne? Verstehen Sie? Und also das wäre ein Unterschied, der sich auf die möglichen Bedeutungen von Wörtern bezieht, wie man die klassifiziert, und zwar unabhängig davon zunächst einmal, ob das jetzt Hauptwörter oder Zeitwörter sind. Natürlich, wenn man Substanzwörter nimmt, dann hat man hauptsächlich Hauptwörter, aber das ist nicht das, was im Vordergrund steht für ihn. Verstehen Sie? Also, und dann wären Kategorien, wären die letzten nicht weiter verallgemeinerbaren sozusagen Gruppen, die es da gibt. Und das sind die ich aufgezählt habe. Ne? Ja, ist das ungefähr verständlich? Also da klassifiziert man einfach Wortbedeutungen nach dem, was da für eine Art von Bestimmung, ne? Oder eigentlich ausgesagt wird mit so einem Wort, wie heute. Ne? Im Unterschied zu Kalbsgulasch. Oder, und das wieder im Unterschied zu süßlich. Ja? Obwohl das Kalbsgulasch natürlich auch süßlich, aber dann schickt man es zurück. Und also das ist es. Aber man könnte, was ihn da interessiert, auch ganz anders verstehen, eben überhaupt nicht grammatisch, sondern wie man sagen würde, ontologisch. Ja? Man kann dieselben Titel, auf die er dann kommt, Zeit, Ort, Substanz, Eigenschaft, Menge oder so, die kann man auch anders verstehen. Nämlich so, dass man sagt, alles, wovon wir reden können, die Sachen, von denen wir reden können, alles das ist entweder ein substanzielles eigenes Ding oder eine Qualität an einem Ding oder eine quantitative Bestimmung an einem Ding oder der Ort, wo ein Ding ist oder die Zeit, zu der ein Ding stattfindet und so weiter. Dann ist es nicht eine Einteilung sozusagen von Wortbedeutungen, sondern dann sind es verschiedene Arten zu sein für die Sachen selbst. Ja? Alles, was wir überhaupt zum Gegenstand unseres Diskurses machen können, ist entweder ein selbstständiges Ding oder eine Qualität von einem Ding oder ein so. Also das kann man eben dann sich übersetzen oder verdeutlichen mit dem Appell an diese an dieses, sage ich immer, ist, glaube ich, unschlagbar als, als Verdeutlichung mit, seinem, mit diesem Charadenspiel, nicht? Wo eben zwei Personen in der Eisenbahn fahren und haben schon alle Zeitungen gelesen, sind am Fahren, jetzt wissen sie überhaupt nicht mehr, was machen, sondern dann sagt, spiel mal, wer bin ich? Ne? Und dann sagt der eine, denkt sich was aus, was er oder sie ist, und der andere muss dann draufkommen, was das ist, was sich da ausgedacht hat, indem sie Fragen stellt, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Und in so einem Spiel kann man alles Mögliche sein. Da kann man auch, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, da kann man zum Beispiel eine Farbe sein, ja, oder man kann eine Beziehung sein. Ja? Und wenn man ein Ding ist, ein bestimmtes, dann ist man entweder ein lebendes oder ein nicht lebendes und so weiter. Da kann man alles Mögliche sein. Man kann auch etwas sein, was in Wirklichkeit nie selbstständig existieren kann. Ne? Und die andere Person muss da. Und in diesem Sinn ist alles, was man in so einem Spiel sein kann, dann. Und eine Strategie, wenn man so ein Spiel spielt, ist ja auch, dass man eben genau mit den aristotelischen Kategorien anfängt. Ne? Also wenn man eine Anleitung haben will, wie man das spielt, dann kann man so beginnen, dass man sagt, dass man die durchklappert. Ne? Und dann hat man schon Verschiedenes ausgeschieden. Und nach Aristoteles gibt es eben 10 solche Bestimmungen. Ne? Also egal, ob man sie jetzt so auffasst, als grammatisch oder als ontologisch oder als sonst, gibt es noch andere Betrachtungsweisen, man kommt auf 10 solche Sachen. Das sind die höchsten Allgemeinheiten, unter die alles, was ein Subjekt oder ein Prädikat in so einem Satz sein kann, fällt. Die müssen sich nicht ausschließen, die müssen auch nicht alle zutreffen, also nicht alles das ist eben so eine Frage, ob alles was überhaupt ist an einem bestimmten Ort sein muss oder sowas, aber das sind einfach die höchsten, die da zur Verfügung stehen überhaupt. Also und diese Liste heißt eben jedes ohne Verbindung gesprochene Wort, ne, bezeichnet entweder eine Substanz oder eine Quantität oder eine Qualität oder eine Relation oder ein Wo oder ein Wann oder eine Lage oder ein Haben oder ein Wirken oder ein Leiden. Also ich gebe Ihnen da jetzt keine Beispiele, so im as we go along werden wir vielleicht das eine oder andere Beispiel dafür finden. Es ist offensichtlich, dass wir zum Beispiel in einer modernen Sicht der Sache, die dem aber noch immer freundlich gegenübersteht, das dadurch reduzieren würden, dass wir welche zusammenfassen. Zum Beispiel würden wir Wirken und Leiden doch zusammenfassen, nicht? Und nicht als eigene sozusagen solche Obertitel jeweils als Einzelne da anführen. Es gibt bei Aristoteles verschiedene Fassungen dieser Aufzählung, der Kategorien, dieser 10 Titel. Worum es philosophischer, was philosophisch am interessantesten ist, bei den Erklärungen, die er dazu gibt, ist immer, was er zu der Sonderrolle der Substanz sagt. Ja? Gegenüber den anderen. Also ist entweder eine Substanz oder eine Qualität oder eine Quantität und so weiter. Die Substanz hat eine gewisse Sonderrolle. Nicht nämlich beim Übergang zwischen dem, was man sich ausdenken kann und was wirklich sein kann, ist es eben so, dass eine Substanz als das, also etwas, also was als Substanz bestimmt ist, eben in dieser Bestimmung als Substanz eben dann auch was Seiendes ist, wenn da alles andere denkt man sich halt, und ist auch nicht ganz unrichtig, sozusagen eine Substanz braucht, damit es auch wirklich existieren kann. Ne? Aber das ist schon so eine eigene Frage, die wir dann auch gleich, auf die wir gleich wieder treffen werden. Ein wichtiger Punkt ist, Sonderrolle der Substanz, Bestimmung bei Aristoteles eine wichtige These, die Bestimmung eines individuellen Dinges als erste Substanz, die These, dass die steigende Allgemeinheit nicht zu einer besseren Erfassung des Individuums beiträgt. Also, wenn ich ein individuelles Ding habe, sei das jetzt ein Lebewesen oder sonst irgendwas, und ich will so quasi dem seine wesentlichen Eigenschaften suchen, also was an dem Ding es ausmacht, dass es das ist, was es ist, dann ist nicht der beste Weg der, das möglichst Allgemeine zu suchen, sondern dann ist es der beste Weg der, etwas Allgemeines zu suchen, was möglichst nah ist, was sozusagen als Allgemeines noch immer möglichst konkret ist. Einfacher Hinweis dazu, es ist eben nicht möglich, dass es nicht möglich ist, einfach nur ein Säugetier zu sein. Also wenn man ein Säugetier ist, dann kann man nicht einfach nur so Säugetier sein, sondern dann muss man eben entweder ein Mensch sein oder eine Kuh oder eine Katze. Es gibt nichts, was einfach nur Säugetier ist. Daher, wenn ich etwas in dem erfassen will, was es eigentlich ist, muss ich von den Allgemeinheiten, die dafür relevant sind, sozusagen solche suchen, die möglichst nah bei dem Individuum sind und es möglichst eingrenzen, aber noch nicht mit ihm zusammenfallen. Ne? Ein wichtiger Punkt ist bei Aristoteles auch, dass es keine einzelne höchste Allgemeinheit gibt. Es gibt 10 höchste Allgemeinheiten auf diesem Weg. Es gibt nicht etwas, was sozusagen eine Dachallgemeinheit über diesen 10 Allgemeinheiten wäre, über diesen Kategorien. Sein und Einheit, die da Kandidaten sind, sind nicht noch höhere Allgemeinheiten, sondern kommen jedem Ding zu egal, also vor jeder Bestimmung durch Allgemeinheiten. Die Allgemeinheit ist natürlich klar, das kann man jetzt schon sehen, und das werden wir bei diesem Porphyrius dann noch ein bisschen genauer sehen. Diese Einteilung von Allgemeinheiten ist natürlich was, was für diese Theorie der Schlüsse eine sehr große Bedeutung hat bei Aristoteles. Also wie gesagt, jetzt habe ich da, wen es interessiert, der schaut nach in dieser Kategorienschrift bei Aristoteles. Wichtig ist nur, dass Sie sehen, dass es um Allgemeinheit geht und dass man die Sache verschieden deuten kann. Man kann sie grammatisch deuten, man kann sie ontologisch deuten, und wir werden vor allem jetzt auf logische, im engeren Sinn logische Deutung uns konzentrieren. Und dass es halt diese 10 Dinger sind, die müssen Sie nicht auswendig lernen. Wenn man jetzt 600 Jahre später geschrieben, diese Einleitung des Porphyrius, wenn man die liest, 500, 600 Jahre später, dann gibt es in der Einleitung gegenüber dem Text des Aristoteles ganz, ganz einen großen Unterschied. Und zwar, die größten Unterschiede liegen auf einer allgemeinen Ebene, auf einer sehr generellen Ebene, aber es gibt auch auf der konkreten Ebene Auffälligkeiten, die einen geradezu anschreien. Zum Beispiel eine der bemerkenswertesten Auffälligkeiten an dieser Einleitung des Porphyrius ist, dass darin selbst die Einteilung der Kategorien, also diese Aufzählung, einfach, soweit ich mich erinnere, gar nicht vorkommt. Ja? Also die Tatsache, dass es 10, das ist eine Einleitung in die Kategorienschrift, aber die Tatsache, dass es 10 Kategorien sind und wie die heißen, das kommt dort überhaupt nicht vor. Im Grunde ist auch von den Kategorien gar nicht besonders viel die Rede. Bei Aristoteles in der Kategorienschrift werden diese Kategorien kriegen ihre Namen und werden dann einzeln durchbesprochen. Also da wird durchbesprochen, was heißt Lage, was heißt Ort und so. Ne? Bei Porphyrius ist das einfach weg. Das kommt gar nicht in den Blick. Der wirklich große Unterschied ist aber, dass dieser Porphyrius einfach nur eine einzige Fragestellung behandelt, die auch bei Aristoteles angerissen wird, aber der Aristoteles eben einfach sozusagen versucht, sich alle Fragen zu stellen, die man sich auf dem Gebiet stellen kann. Und dieser Porphyrius sozusagen mit Tunnelblick nur von einem einzigen Thema schreibt in seiner Einleitung. Dieses Thema spielt auch bei dem Aristoteles eine große Rolle, aber es spielt diese Rolle mehr im Hintergrund. Also Der holt eine einzige Sache heraus aus dem Text und die ist gar nicht an der Oberfläche. Was ist das für eine Sache, worüber der schreibt? Das ist was ganz Besonderes. Das sind die hochallgemeinen, die allerallgemeinsten Unterscheidungen in der Art und Weise, wie etwas von einer Sache ausgesagt wird. Die grundlegenden Unterscheidungen davon, gewissermaßen, wie es gemeint sein kann, wenn man von einer gegebenen Sache sagt, das X ist so und so. Also, diese grundlegendsten Unterschiede, wie es gemeint sein kann, wenn man sagt, es ist grün oder es ist dies und das, das sind nicht die Unterschiede, die von den Kategorien gemacht werden. Die Kategorien machen zwischen den Sachen, über die man etwas sagt, legen die sozusagen die Unterschiede fest als sozusagen die allgemeinsten Inhalte. Also die Kategorien sind die Unterschiede im Inhalt dessen, worüber man etwas sagt und was man darüber sagt. Ne? In den Termen, im Inhalt. Aber diese Unterscheidungen, für die sich der Porphyrius interessiert, bei denen kann man den Inhalt neutralisiert denken und das sind Unterscheidungen, wie man es meint, dass man das darüber sagt. Wie ein Inhalt einer beliebigen Kategorie von einer Sache ausgesagt werden kann. Bevor wir darauf eingehen, noch ein kleines Wörtchen zu dem, was dieser Porphyrius nicht behandelt aus der aristotelischen Schrift. Wir haben schon gesagt, nicht die Kategorien. Er behandelt auch etwas anderes nicht. Und im Unterschied zu der Sache mit den Kategorien sagt er, dass er das nicht behandelt. Ganz am Anfang seiner Schrift, also dass er von den Kategorien nicht redet in einer Einleitung zur Kategorienschrift, das hat er sich nicht sagen. Aber etwas anderes, was er nicht behandelt, spricht er aus. Nämlich zweiter Absatz gleich. Was, um gleich damit anzufangen, bei den Gattungen und Arten die Frage angeht, ob sie etwas Wirkliches sind oder nur auf unseren Vorstellungen beruhen, und ob sie, wenn wirklich, körperlich oder unkörperlich sind und so weiter, so lehne ich es ab, davon zu reden. Das ist nicht Gegenstand meiner Überlegungen. Also das ist die Frage, ob die Allgemeinheiten, wie zum Beispiel Mensch oder Athener oder so, was Wirkliches sind, zusätzlich zu den Menschen, die Mensch sind oder Athener sind. Und wenn sie etwas Wirkliches sind, ob sie dann auch was Körperliches sind, also ob es sozusagen zu jedem, der ein individueller Mensch gibt, noch was anderes gibt, was einfach der Mensch ist, der er ist. Und dann kommt natürlich die peinliche Frage auf, ob das bei jedem von uns das Gleiche ist oder ob sozusagen neben jedem von uns der gleiche Zusätzliche steht oder ob da jeder seinen eigenen hat, der sozusagen der Mensch ist, der er... Ne? Also nicht nur ich, der ich Richard Heinrich bin, sondern jetzt spreche ich zu Ihnen nicht als Richard Heinrich, ganz kurz, und auch nicht als Vortragender, sondern einfach als Mensch. Ja, also, und wenn jemand von Ihnen als Mensch spricht, spricht dann dasselbe oder spielt das, oder jetzt peinliche Fragen. Also das ist offensichtlich ein sehr wichtiges Problem, das ist ein Problem, das für Aristoteles das Hauptproblem schlechthin in der ganzen Sache gewesen ist und auch in der mittelalterlichen Philosophie das Hauptproblem schlechthin geworden ist, ob diese Allgemeinheiten existieren und wenn, wie sie existieren im Verhältnis zu den Dingen, die man durch sie bestimmt. Und der Porphyrius sagt, darüber werde ich nichts reden. Das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt habe ich nur mehr 2-3 Minuten, in denen knall ich Ihnen noch sozusagen ein paar Wörter vor den Latz und dann die Sache selber, die kommt dann nächstes Mal. Und da kommen wir dann auch zu dem Boetius, der eben über diese Sache was geschrieben hat. Was sind diese Dinge? Ich sage Ihnen die Benennungen von diesen verschiedenen Weisen, wie es gemeint sein kann, wenn wir etwas von einer Sache aussagen. Das sind 5. Es gibt 5 solche Aussageweisen. Die heißen Gattung, das ist ja schon vorgekommen, also Genos. Das zweite Art, Eidos. Drittens Differenz, Diaphora. Viertens Eigentümlichkeit, Ideon oder auf Lateinisch das Proprium. Und Akzidenz, Sympe Pecos. Also ganz kurz, ohne Anspruch auf Systematizität, ein paar Worte zur Verdeutlichung. Gattung, eine Gesamtheit als Einheit, die Lebewesen. Wenn man von einer Sache sagt, das ist ein Lebewesen, dann ist eben das Besondere, dass man nicht sehr viel über diese besondere Sache sagt, weil es so viel anderes gibt. Ne? Es ist wenig Information, die man gibt, wenn man sagt, das ist ein Lebewesen. Aber man sagt, also es ist nicht viel, was man sagt, aber umgekehrt proportional ist es sehr wichtig, was man sagt. Warum ist es sehr wichtig? Das, was man sagt über die Sache, ist für die Sache selber enorm wichtig. Weil, wenn etwas ein Lebewesen ist, es ja nicht aufhören kann, ein Lebewesen zu sein und trotzdem noch weiter existieren. Also es ist nicht viel, was man darüber sagt, aber es ist etwas sehr was Notwendiges für die Sache. Ein Lebewesen, etwas, was ein Lebewesen ist, hört dann, wenn es kein Lebewesen mehr ist, überhaupt auf, irgendwas zu sein. Das ist ein ganz großer Unterschied gegenüber allem, was man als Akzidenz aussagt. Zum Beispiel schlecht aufgelegt sein. Wenn ich von meinem Freund sage, dass er schlecht aufgelegt ist, dann ist es so, dass ich ja hoffe, dass er bald wieder besser aufgelegt ist, ohne das um den Preis zu erkaufen, dass er gleich überhaupt der andere ist. Ne? Verstehen Sie? Also der bleibt natürlich ja selber. Ich will ja, dass er selber bleibt, dass er jetzt wieder besser aufgelegt ist. Also sage ich, dass er schlecht aufgelegt ist von ihm akzidentell aus und dann sage ich was viel was Präziseres und Informationshaltigeres aus, als wie dass er ein Lebewesen ist, aber etwas, das für seine Identität als der, der ist, nicht so wichtig ist. Er kann auch immer dasselbe sein, wenn er gut aufgelegt ist. Natürlich spricht man per Spaß oder so immer wieder oder auch in der Politik immer wieder von Menschen, die bestimmte schlechte Eigenschaften durch bestimmte schlechte Eigenschaften definiert werden oder so, aber das meint man nicht ernst. Ne? Und diese Tatsache über die Gattung, dass es wenig ist, was ausgesagt wird, aber dass es sehr wichtig ist, das trifft auch zu, wenn wir etwas als Art aussagen. Das gilt alles auch für die Art, nicht? Also ein Pferd. Nicht? Ein Pferd kann nicht auf einmal ein Hund sein. Und so ist es sehr, sehr wichtig und sozusagen noch bleiben, was es ist. Und so ist es sehr wichtig und ein Angelpunkt in der Überlegung, dass unter einem bestimmten Gesichtspunkt alles, was Gattung ist, auch Art ist und alles, was Art ist, auch Gattung sein kann. Unter einem bestimmten Gesichtspunkt. Da werden wir das nächste Mal, also dass es zunächst einmal so ausschaut, als wären das zwei Aussageweisen, wo man erst zeigen muss, warum die überhaupt verschieden sind. Also warum sie überhaupt, also zum Beispiel, wenn man der bildet da solche Reihen wie Lebewesen, Säugetier und dann Katze und Mensch. Ne? Säugetier spielt dann einmal die Rolle der Art von Lebewesen, weil es auch welche gibt, die keine Säuger sind. Und das andere Mal spielt es die Rolle der Gattung, wenn es das Allgemeinere ist zu Mensch und Katze. Also da machen wir nächstes Mal noch ein kleines Stückchen weiter mit diesen Porphyrios, aber konzentrieren uns dann eigentlich hauptsächlich auf die Art und Weise, wie Boetius und dann so frühmittelalterliche Autoren diese Sache weitergedacht haben.